Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ich weiß, viele Menschen bewegt gerade eher, was so auf den Fußballfeldern passiert. Dennoch lohnt es sich, auch ins Kino zu gehen, auch wenn diese Woche nicht so wahnsinnig viel anläuft. Aber wir haben einige sehr sehenswerte Filme für Sie gefunden, wollen außerdem aber auch die Chance nutzen, einer etwas dünneren Woche mal Bücher vorzustellen. Unter anderem ein Buch über Volker Koepp, also über den bedeutenden Dokumentarfilmregisseur, der gerade 80 geworden ist. Und ein Buch, das uns ganz direkt angeht, das in der zweiten Stunde dann, das Buch von Evelyn Steintaler, Schau nicht hin. Da geht es um die Dieven im Dritten Reich, um ihre Funktion, dieser strahlende Glanz, der gleichzeitig dazu da war, um die Verbrechen des Regimes zu überdecken, um die Menschen abzulenken. Diese Strategie wird genau in diesem Buch analysiert und in der zweiten Stunde rede ich dann mit der Autorin dieses Werkes. Begrüße ganz herzlich zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin und wir müssen jetzt ein bisschen leiser reden. Sie sollten allerdings auch nicht Ihre Hörfunkgeräte lauter drehen, das ist nämlich eh nicht kontraproduktiv, denn wir wollen reden über einen Film, in dem jedes Geräusch das letzte sein könnte. 2018, vor 6 Jahren, da lief der Überraschungserfolg A Quiet Place im Kino, fand ich auch wahnsinnig spannend. Anna auch, die ich erstmal herzlich grüße. Hallo Anna Wollner.
Hallo lieber Knut.
Anna, du hast ja damals nicht nur diesen Film gesehen, sondern auch einen zweiten Teil, den es gab und nun gibt es einen dritten Teil, A Quiet Place Tag 1. Der wiederum, Anna, um das genau zu erklären, erzählt ja eher die Vorgeschichte. Also das solltest du vielleicht mal erklären, überhaupt dieses besondere Prinzip der absoluten lebensrettenden Stille.
Ja, das war damals schon Wahnsinn, weil einfach diese Stille, durchbrochen von Alltagsgeräuschen, mit denen kam der Horror. Also dieser Film von John Krasinski, der war wirklich ja so eine Art Stummfilm im Horrorgenre und das im Jahr 2018. Stumm natürlich, weil die Gefahr der Aliens eben durch Geräusche kam. Die sind blind, aber ausgestattet mit so einer Art absolutem Gehör und wer Krach, also es ist noch nicht mal Krach, sondern wer wirklich das leiseste Geräusch verursacht hatte, der wurde gefressen. Also relativ simple Spielregeln eigentlich.
Aber es hat wahnsinnig gut funktioniert. Es erinnert mich an atemlose Spannung und Stille im Kino übrigens.
Ja, ich glaube, jeder, der damals zu laut mit dem Popcorn geraschelt hat, der hat sich ganz erschrocken umgeguckt und darauf gewartet, dass er auch gefressen wird. Und es war einfach auch so diese Reduktion auf dieses rudimentäre, einfache Setting. Eine vierköpfige Familie in den Erwachsenenrollen, wir erinnern uns, der Regisseur selbst und seine Frau Emily Blunt, die versuchen auf ihrer Farm zu überleben und wirklich jede knarzende Diele, jeder rostige Nagel im Fußboden war damals ein Risiko und die bevorstehende Geburt des dritten Kindes war eine tickende Zeitbombe und die Prämisse, die war einfach gegeben, ohne groß Antworten auf die Fragen zu geben, wie es zu dieser Apokalypse überhaupt kommen konnte. Also selbst in der unvermeidlichen, aber ebenso effektiven Fortsetzung Quiet Place 2 gab es die nicht, also die Antworten.
Jetzt sogar der dritte Teil, also der dritte Film erzählt die Vorgeschichte, wie gesagt, The Quiet Place Tag 1. Wird jetzt mal ein bisschen was erklärt? Also man wusste ja überhaupt nie zum Beispiel, wo kommen die Aliens her? Warum kommen die irgendwie dahin? Gibt es dafür jetzt so Erklärungen?
Nein. Und das ist auch das Fantastische an dem Film, denn The Quiet Place Tag 1 versucht erst gar nicht, die noch immer fehlenden Antworten zu finden, sondern macht wirklich einfach da weiter, wo die anderen Filme aufgehört haben. Allerdings 476 Tage vorher. Denn der Untertitel, der deutet es schon an. Es geht um Tag 1, den Tag, der alles veränderte. Und diesmal sind es nicht John Krasinski und seine Frau Emily Blunt mit den Kindern, die leise sein müssen. Diesmal spielt der Film in New York, also The Big Apple, die Stadt, die niemals schläft und die eben auch nie leise ist oder leise war. Eine Stadt mit einem Grundrauschen von 90 Dezibel, so heißt es zumindest im Vorspann, bis eben zu diesem allerersten Tag der Alien-Invasion.
Wie müssen wir uns das jetzt also vorstellen, diese Stille noch dazu in der Riesenstadt, in dieser nie schlafenden Stadt New York?
Also am Anfang ist das natürlich ein bisschen abrupt, aber ohne Erklärung. Wie aus dem Nichts attackieren die Aliens die Erde, das Militär ist machtlos, die Bevölkerung ziemlich schnell dezimiert. Vielleicht, und das ist die einzige große Kritik, die ich an dem Film habe, ein Ticken zu schnell hat die neue Hauptfigur des Films herausgefunden, dass es darum geht, still zu sein. Denn sonst kommen eben diese gruseligen Dinger und machen wie eine fleischfressende Pflanze ihr vor Alienschleim triefendes Maul auf und schnappen zu. Und diese neue Hauptfigur heißt Samira, wird von Lupita Nyong'o gespielt und die hat sich an die Stille schon gewöhnt, denn sie ist Bewohnerin eines Hospizes. Also sie hat mit dem Leben eigentlich eh schon abgeschlossen, egal ob da eine Alien-Invasion kommt oder nicht. Und wie so ein Schatten ihrer selbst, wie ein Gespenst, geistert sie dann durch Manhattan in wechselnder Begleitung von Menschen, aber immer dabei ist ihre Katze Frodo.
Anna, dann noch eine letzte Frage. Wenn es exakt die gleiche Prämisse ist, entsteht da nicht beim dritten Erzählgang so etwas wie ein etwas zähes, langweiliges Déjà-vu?
Déjà-vu, ja, aber langweilig nicht, weil das Setting ja ein anderes ist und New York einfach dieser krasse, vor allem auch akustische Gegensatz ist zu den ersten beiden Filmen. Der Regisseur und Drehbuchautor Michael Zaremski, der vermeidet es zu zeigen, wie die Stadt zerstört wird. Also das ist jetzt kein Independence Day oder sowas. Manhattan liegt ziemlich schnell in Schutt und Asche und der Staub legt sich auch gleich zu Beginn wie Masken über die Gesichter der stummen Überlebenden. Das hat ein bisschen was auch von 9/11 und der Rest ist wirklich fast schon kammerspielartig in diesem leer gefegten, leisen New York. Aufgeschreckt nur durch hungrige Aliens. Und dadurch, dass die Protagonistin ja dem Tod eh schon ins Auge guckt, nimmt sich der Film seine eigene Fallhöhe. Und das finde ich einen genialen Schachzug, denn Todgeweihte, die überleben länger.
A Quiet Place Tag 1, der dritte Film, also über die absolute Stille, für uns gesehen von Anna Wollner, bei der ich mich ganz leise bedanke. Danke, Anna.
Sehr, sehr gerne, lieber Knut. Schönes Wochenende.
Ja. Es waren 20.000. Wo sind die hin?
Da war die Hochzeit und von dem Rest haben wir ein paar Ziegen gekauft.
Wir werden den Teppich mitnehmen. Sie bezahlen im nächsten Monat nur 250. Was hast du mit dem Geld gemacht?
Ich wollte mir was Eigenes aufbauen, nur dann ist meine Mutter krank geworden.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Gerade hatten wir ja also Hollywood-Kino, die Aliens, die absolute Geräuschlosigkeit, die einen rettet. Jetzt kommen wir auch zu einem Genrefilm, wenn man so will, aber es ist auch wiederum ein ganz verrückter Genre-Mix, der mich sehr fasziniert hat. Es ist ein Sozialdrama, irgendwann auch eine Wild-West-Geschichte. Deserts für eine Handvoll Dirham, das ist der deutsche Untertitel, soll schon darauf verweisen, dass es hier irgendwie auch um Western-Ästhetik geht. Liebe Anke Lewicke, ich grüße dich erstmal ganz herzlich. Wir gehen mit diesem Film nach Marokko, ein Land, was du ja ganz gut kennst.
Ja, ich war da ein paar Mal in den Ferien, wenn du darauf anspielst. Und ich habe 2 Jahre für das internationale Filmfestival von Marrakesch gearbeitet. Ja, und da habe ich so den ein oder anderen marokkanischen Filmemacher kennengelernt. Unter anderem auch den Regisseur dieses Films, ja.
Nämlich Fawzi Bensaidi, der in Cannes zum Beispiel seit vielen Jahren immer wieder gefeiert wird, seine Filme dort zeigt. Auch dieser Film lief in Cannes, Anke. Und er ist ja auch immer zu sehen. Also irgendwie in kleinen Rollen. Hast du ihn entdeckt jetzt in diesem Film?
Ja, ich habe ihn entdeckt, aber da muss ich dann so ein bisschen ausholen und erstmal ein bisschen den Film erklären. Das Ganze ist ja auch ein Roadmovie erstmal, ne? Und zwar sehen wir 2 Schuldeneintreiber aus Casablanca, die in den Süden des Landes fahren, also so in die wüstenähnliche Region, ziemlich einsam alles. Ja, und sie versuchen dann eben von eigentlich sehr armen Menschen die Kredite einzutreiben und nehmen ihnen alles weg. Und dazu gehört auch der Regisseur, der hat so eine kleine Hütte, so ein Kiosk irgendwo in der Pampa. Und sie räumen einfach den Laden aus, nehmen auch die Türen und Fenster weg. Er ist sehr verdutzt. Sie haben dann, können das zwar alles zu Geld machen, aber er hat keine Existenzgrundlage mehr. Und eigentlich wird er den Kredit on the long run nie zurückzahlen können. Und da habe ich schon auch ein bisschen die Absurdität des Films mit beschrieben, weil das ist eine Situation, die wir immer wieder sehen bei diesen beiden Schuldeneintreibern.
Ja, schon dieses Paar, also diese Inkasso-Eintreiber sind es ja, das ist so eigenartig. Mehdi, gespielt von Abdelhabi Talbi, und Hamid, gespielt von Fet Bechemsi, die ziehen immer die gleichen Anzüge an, also beide haben so den gleichen Anzug irgendwie an, gleiche Krawatten, also die sind offenbar auch ganz enge Freunde.
Petroleumblau, ne?
Ja, und die sind offenbar ganz enge Freunde und spiegeln sich ineinander, also gehören zusammen, und irgendwie ist es ja ein erbärmlicher Job, du hast gerade schon beschrieben, den Leuten das wegzunehmen, die gar nichts haben, aber sie versuchen das, vielleicht weil sie so eine Art Gewissenskonflikt empfinden, mit einer Coolness zu erledigen.
Ja, also sie haben ja beide selbst auch nicht so viel Geld und sind auch beide so in merkwürdigen Lagen, auch was ihr Liebesleben betrifft, das kommt ja immer mehr raus. Und sie wissen im Grunde, wie es den anderen ergeht, aber sie müssen einfach dann auch ihren Job machen und machen ihn dann eben so, ja, bewusst cool. Man könnte aber auch sagen, das ist ja auch manchmal alles ganz schön slapstick-mäßig inszeniert. Also wenn wir da zum Beispiel den einen Mann treffen, der zum zweiten seine zweite Frau hat ihn jetzt rausgeworfen und der ist in einem Laster drin und der lebt jetzt in diesem Laster, weil er nichts anderes mehr hat. Aber eigentlich hätte er mit diesem Laster Geld verdienen wollen. Also so sind diese Situationen. Das gefällt mir schon unheimlich gut, weil, also du hast es ja schon gesagt, es ist ein Sozialdrama. Es erzählt eigentlich auch unheimlich viel über die marokkanische Gesellschaft, über einen Staat, eine Regierung, die eigentlich viele Menschen aus den Augen verloren haben. Die wurschteln da einfach so durch ihr Leben. Also ich meine, die eine der eindrücklichsten Szenen ist doch, wenn sie so auf zwei Männer treffen, die in der Höhle sind und dann Phosphor mit den Händen abbauen.
Anke, der Film, das habe ich auch schon angedeutet, ist ein Genre-Mix. Also am Anfang, wie du sagst, so eine Art Road-Movie, dann eben auch ein Blick in diese Gesellschaft, die ja ganz offensichtlich eine funktionsuntüchtige Gesellschaft ist, durch diese einzelnen Menschen, die wir kennenlernen. Aber dann schlägt es um und kommt zu einer ganz überraschenden Verfolgungsjagd. Und aus dem Road-Movie wird dann eine Wild-West-Geschichte in der Wüste. Also auch mit ganz tollen Bildern. Das sind dann weite Panoramen, wie man es vom Western-Film so kennt. Und die beiden verhalten sich dann auch so plötzlich wie Western-Helden, sitzen am Lagerfeuer und erzählen sich ihre Geschichten.
Ja, erzählen sich ihre gescheiterten Liebesgeschichten. Das ist dann so eine ganz interessante Parallelmontage, weil sie müssen dann ja auf einmal einen Häftling in die Stadt bringen. Und dieser Häftling schlägt ihnen ja den Deal vor, gibt mir für 3 Tage euer Auto und ich gebe euch viel Geld. Und wir sehen dann, wie sie da im Lagerfeuer sitzen. Manchmal fährt ihr Auto auch vorbei und sie wundern sich. Und dieser Typ weiß ja genau, was er macht. Also er muss so ein paar letzte Dinge erledigen, wird auch von seinem Bruder verfolgt. Da ist dann so eine eigentümliche Spannung. Und da lernt man eigentlich das Leben in der Wüste nochmal von so einer ganz anderen Seite kennen. Also das ist da auch so eine Art Bandenkriege gibt oder so kleine Leute, die sich so ihr Reich aufbauen. Also das ist auch nochmal so ein ganz anderer, bemerkenswerter Einblick, aber mit eben, was du schon meintest, ganz grandiosen Kinobildern erzählt. Also ich würde auch gerne am Lagerfeuer sitzen und ab und an denken, oh, da ist ja mein Auto.
Ja, wir hätten uns auch noch viel zu erzählen, Anke, glaube ich, in der Einsamkeit der Wüste. Vielen lieben Dank erstmal. Das war also der Film Deserts von Fawzi Benzaidi aus Marokko. Unbedingt sehenswert. Sozialdrama und Wildwestgeschichte. Vor allem aber, Anke, ist es ein schonungsloses Sittenbild von Marokko heute mit einem abgründigen Humor. Danke dir. Tschüss.
Ciao.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ich bin Marguerite Hoffmann, bin 25 und schreibe eine Dissertation in Mathematik an der ENS. Die Goldbach'sche Vermutung. Es ist das bekannteste ungelöste Problem der Mathematik.
Es gibt ja viele Filme über mathematische, überhaupt über naturwissenschaftliche Genies. Das sind dann meistens Männer mit ganz wenigen Ausnahmen. Marie Curie zum Beispiel, über die gibt es auch mehrere Filme. Aber einen Film über ein mathematisches, weibliches Genie habe ich noch nicht gesehen. Endlich gibt es diesen Film, Die Gleichung ihres Lebens, erzählt von Marguerite, eine glänzende Mathematikstudentin, die sich Mühe gibt, die Goldbach'sche Vermutung zu beweisen, die es übrigens wirklich gibt. Das habe ich zumindest nachgelesen. Überragende Hauptdarstellerin Ella Rumpf ist in diesem Film zu sehen, gefeiert schon in vielen Filmen, aber das dürfte jetzt so ihre Glanzleistung sein. Nicht zuletzt, weil sie ja dafür auch den César bekommen hat, als beste Nachwuchsschauspielerin in Frankreich. Gleich also hier zu erleben die Schauspielerin Ella Rumpf und wir reden über den Film Die Gleichung ihres Lebens. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin von der französischen Regisseurin Anna Novillon kam vor 15 Jahren der Film Wir sind alle erwachsen in die Kinos. Dort spielte Jean-Pierre Darousson einen alleinerziehenden Vater einer 17-jährigen Tochter. Im neuen Film von Anna Novillon, Die Gleichung ihres Lebens, der jetzt gerade angelaufen ist, spielt wieder Jean-Pierre Darousson mit und zwar ganz wunderbar, so zerknirscht, zerknittert und besorgt. Er spielt diesmal einen Doktorvater, der einen ganz besonderen Schützling hat, die 25-jährige Marguerite, ein Mathe-Genie, die etwas ganz Besonderes versucht, die Goldbach'sche Vermutung zu beweisen. Und die wiederum wird von einer ganz besonders begnadeten Schauspielerin gespielt, von der Schweizerin Ella Rumpf, die wir in Deutschland vor allem aus Tiger Girl und aus der Netflix-Serie Freud kennen. Jörg Taschmann, den ich herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo Knut. Ja, ich grüße dich.
Hat sich den Film angeschaut, ich übrigens auch. Und du hast die große Freude gehabt, mit Ella Rumpf im Januar in Paris zu sprechen. Ja, du hast also mit ihr gesprochen, aber da hatte sie ja noch nicht den César bekommen. Diesen renommierten, wichtigsten französischen Filmpreis als beste Nachwuchsdarstellerin. Das ist eine tolle Auszeichnung, hat schon Sophie Marceau bekommen oder Melanie Laurent, Charlotte Gainsbourg. Das war immer so am Beginn einer großen Karriere. Was macht denn Ihre Darstellung dieser matte, begabten Frau so besonders? Was hat dich daran besonders beeindruckt?
Nun, Ella Rumpf ist ja 1995 in Paris geboren, als Tochter eines Schweizers und einer Französin, also auch perfekt zweisprachig aufgewachsen, später in Zürich und hat 2017 hier in Deutschland Tiger Girl gemacht, da spielt sie eine anarchistische Anti-Heldin, später 2020 in Freud eine manipulierte, schizophrene Ungarin und Roma in einer Netflix-Serie. Und dann Tokio Vice, die kann man gerade noch auf der ARD sehen. Da spielt sie eine Slowenin in Tokio. Und nun macht sie aus Marguerite eine sehr vielschichtige Figur, die immer nur für die Mathematik gelebt hat und plötzlich ihr Leben auf den Kopf stellt, weil etwas schiefgelaufen ist. Und wenn Marguerite dann eine monsterlange Gleichung auf die Zimmerwände schreibt und nicht aufhören kann, das geht wirklich unter die Haut und sie vermag auch die Besessenheit der Figur so intensiv auszudrücken.
Ich wusste einfach, dass der Zuschauer verstehen muss, warum diese Frau so diese starke Verbindung zur Mathematik hat. Und dass es eine emotionelle Verbindung ist, nicht nur eine rationelle Verbindung, sondern dass da etwas ist, was existenziell ist. Das heißt, sie muss dieses Problem lösen oder sie stirbt.
Nun kann man ja in so einem Film eine Gleichung, überhaupt mathematische Probleme, ziemlich schlecht darstellen. Da geht der ja so vor, dieser Film, wie viele dieser Mathe-Genie-Filme. Also irgendwie werden immer so Wände bekritzelt. Was hat die Regisseurin versucht, Anna Novillon, um daraus im Kino, also Mathematik, eine packende Geschichte zu machen?
Anna Novillon legt das als eine Art Thriller, Drama und Liebesgeschichte an. Und Ella Rumpf spielt in die Gleichung ihres Lebens diese Marguerite als eine junge Mathematikerin aus bescheidenen Verhältnissen, die an einer als unmöglich geltenden Gleichung zunächst scheitert und daraufhin in einem ersten Impuls die Mathematik aufgibt. Und angelegt ist der Film wie einer dieser Sportlerfilme, die mit einem Drama oder Unfall beginnen und wo man sich die ganze Zeit nur fragt, schafft sie das Comeback? Kann sie es allen zeigen, dass sie doch eine begnadete Mathematikerin ist? Und Ella Rumpf, die schon sehr extreme Frauenfiguren gespielt hat, kommt gerne auf die Außenseiterin zu sprechen.
Ich glaube, ich habe eine sehr große Sympathie für Outsiders und sie ist halt einfach eine Außenseiterin und ich liebe Außenseiter und ich finde, sie sind viel zu wenig halt so gezeigt, so dass man sie auch mag und bewundern kann. Also ich hatte immer wieder meine Freunde oder Leute um mich herum, die einfach so auf ein Thema fokussiert sind und nur das lieben. Und ich habe immer wieder eine Faszination für solche Leute auch. Und ich glaube, das wollte ich auch so auch nochmal rüberbringen mit Marguerite.
Jörg, jetzt ist der Film ja in Frankreich sehr gut gelaufen in den Kinos. Also offenbar wollten viele Menschen die Geschichte dieser jungen Frau in einer männerbesetzten wissenschaftlichen Welt sehen. Das ist schon ein origineller Zugang. Was meinst du, was macht die Stärke dieses Films aus?
Nun, der Film ist eben mehr als nur die Geschichte eines gescheiterten Genies, die Geschichte einer Frau, die einen Comeback-Versuch startet. Es ist eben auch ein Film über eine weltfremde junge Frau, die das Leben plötzlich entdeckt, die anfängt Mahjong zu spielen, erfahrene Spieler abzuzocken, die sich das erste Mal verliebt, das dann auch wieder sehr leidenschaftlich und intensiv. Es ist auch ein Film, der die verschiedenen sozialen Milieus zeigt, denn Marguerite kommt eben nicht aus einem wohlhabenden Elternhaus. Und der Film funktioniert auch nur wegen dieser Vielfalt. Und es ist wirklich ein schöner, sehenswerter, packender und vor allem immer auch emotionaler Film mit dieser wunderbaren Hauptdarstellerin in ihrer bisher größten Hauptrolle. Und wer den Film im Original sieht, wird hören, wie perfekt Ella Rumpf Französisch spricht. Amüsant ist übrigens, dass sie sich zunächst nicht sicher war, ob sie die richtige Besetzung sei für Marguerite.
Ich habe es am Anfang überhaupt nicht gesehen. Also ich konnte überhaupt nicht sehen, was Anna in mir sah. Und ich habe das auch in Frage gestellt, dass es wirklich so weit gekommen ist. Am Anfang, als ich das Drehbuch gelesen habe, ihr auch eine Mail geschrieben habe, sie soll doch noch ein bisschen weiter suchen, weil ich nicht sicher bin, ob ich das wirklich machen kann. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich täuscht, weil ich wirklich so schlecht in Mathematik bin. Dann, als wir, aber sie hat mich dann überzeugt, dass es das absolut, dass sie sicher ist, dass sie das mit mir machen will. Und ich war so, okay, wenn sie so viel Vertrauen hat, dann kann ich ihr nur folgen. Und das ist etwas sehr Wertvolles, dieses Vertrauen zu haben.
Das sagt die überragende Ella Rumpf über ihr Spiel in dem Film. Die Gleichung ihres Lebens ist jetzt im Kino zu sehen. Also die Geschichte einer einsamen Kämpferin auf dem mathematischen Feld, die sich zurückrechnet nach einem großen Fehler, den sie begangen hat. Sehr zu Recht, wir sagen es nochmal, Jörg, hat Ella Rumpf für dieses tolle Spiel mehrere Preise bekommen, unter anderem den César für die beste Nachwuchsschauspielerin. Und auch wenn man von Mathe so wenig versteht wie ich, kann man dem Film sehr gut folgen. Man sollte sich einfach keine Mühe geben, zu verstehen, was die Goldbachsche Vermutung überhaupt ist. Jörg, dir ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
In dieser zweiten Stunde die Autorin Evelyn Steinthaler. Schau nicht hin ist ein Blick auf die Funktion von Dieben im NS-Regime. Kunst als Stütze der Macht, Filmgeschichte in der Nazizeit, die auch hier auf unserem Gelände in Babelsberg geschrieben wurde. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde. Noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jetzt also ein Blick im Prinzip aus unserem Studiofenster. Wir sehen auf die Filmstadt Babelsberg mit ihrer sehr langen, sehr widersprüchlichen Geschichte. Und ein Buch, das gerade erschienen ist, erzählt genau von dieser Geschichte in der Nazi-Zeit, als über 1000 Filme produziert wurden vom Nazi-Regime. Darunter viel weniger Propaganda, offensichtliche Propaganda, als man annimmt. Sehr viel Unterhaltungskunst, die aber wiederum auch eine Funktion hatte. Und diese Funktion wird ganz genau beschrieben und analysiert in dem Buch Schau nicht hin von Evelyn Steinthaler aus Österreich, die ich erstmal ganz herzlich in ihrer Heimatstadt grüße, in Klagenfurt. Hallo, Frau Steinthaler.
Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Kunst als Stütze der Macht, die Geschichte der Dieben des NS-Kinos. Das ist also Ihre Perspektive. Vier Frauen werden da beschrieben in ihrem Leben, aber auch eben mit ihrer Funktion im Nazi-Regime. Und erstmal frage ich mich natürlich, warum diese Perspektive, warum also im gewissen Sinne ja eine weibliche Perspektive, die Dieben, die ganz bewusst aufgebaut wurden und die im Nazi-Regime ja auch zu großem Ruhm gelangt sind. Also warum dieser Blick auf die Frauen im NS-Regime?
Die Frauen im NS-Regime haben ja eine unglaublich große Rolle gespielt, als Trägerinnen sozusagen auch an der Heimatfront. Und da waren natürlich die Schauspielerinnen von immensem Wert für das System. Ja, denn die haben natürlich die sozusagen vom NS-System gewollten Rollen getragen und den Frauen, die dann sozusagen zu Hause in die Kinos gingen und sich die Filme angeschaut haben, sozusagen auch vorgemacht, wie man zu tun hat, ja, in ihrer Vorbildwirkung. Also das war, es ist nicht zu unterschätzen, welche Funktion die hatten. Und deswegen habe ich mich mit dem Blick einmal drauf beschäftigt und dann eben auch besonders die vier ausgesucht.
Also diese vier sind eben auch heute noch bekannt. Das ist einmal Lida Barow, war vor allem bekannt als die Geliebte von Goebbels, Marika Röck, Zara Leander, Christina Söderbaum. Das sind alles Frauen, die sehr berühmt waren zu jener Zeit, aber ihr Ruhm wirkt ja auch noch nach. Und das finde ich sehr interessant, wenn Sie immer wieder darauf hinweisen, wie unbekümmert man manchmal damit auch umgeht, wie bestimmte Filme gezeigt werden, obwohl sie Nazi-Propaganda verbreiten, im Fernsehen laufen, ganz unbeanstandet. Also hat man diesen Frauen und damit eben auch diesen Film verziehen?
Ich würde sagen, ja, beziehungsweise hat man sich sozusagen herausgeredet, wie man in Österreich so schön sagt, sozusagen man hat sich gerichtet. Ja, denn es gibt ja dann auch die Situation, dass die Filme wieder gezeigt werden und man sagt, ja, das sind die guten alten Filme. Mhm. Warum sind die guten alten Filme? Ja, weil die offiziell keine Propagandafilme waren, weil man dann sagen kann, oh, die sind verboten, die Propagandafilme, und die anderen schauen wir uns an und das sind dann die guten Filme, weil dann halt die Großeltern oder die Eltern, die dann sozusagen in ihrer eigenen Jugend gesehen haben und man selbst vielleicht Samstagnachmittag eben mit eben diesen Großeltern oder den Eltern dann auch vor dem Fernseher saß. Und die Filme, ich spreche jetzt von der Generation, von meiner Generation, die in den 60er, 70er Jahre auf die Welt gekommen ist oder auch in den 80er Jahren noch. Und dass man dann sagt, okay, das sind ja die guten Filme, aber was in diesen Filmen mittransportiert wurde, wird dann eben in diesem Selbstverzeihenden und in diesem Herausreden dann eben auch ignoriert. Denn es sind ja offiziell keine Propagandafilme.
Sie sprechen ja immer vom Samstagnachmittagfilm in Österreich und in der Bundesrepublik. In der DDR war es übrigens der Montagabendfilm. Und das war ganz bizarr, weil da stand zum Beispiel niemals in der Filmzeitschrift, die es ja gab, die Jahreszahl der Produktion. Waren einfach alte Filme. Da nicht geschrieben, wann die wirklich entstanden sind. Sehr interessanter Verdrängungsvorgang auch. Nach welchem Prinzip haben Sie jetzt diese vier Frauen ausgewählt? Das hätte ja auch noch andere gegeben. Es gab auch durchaus sehr überragende Schauspielerinnen. Ich nehme Marianne Hoppe zum Beispiel, die ja auch als Theaterschauspielerin ein Star zu dieser Zeit war. Warum diese vier Diven?
Ja, ich habe an Hoppe und Wessely natürlich, also an den beiden kommt man ja eigentlich nicht vorbei. Aber die vier habe ich ausgewählt, denn die waren vor 33 noch nicht in Deutschland. Die sind bewusst nach der sogenannten Machtergreifung nach Deutschland gekommen und haben dann Karriere dort gemacht. Das heißt also, wie weit das bewusste zum Politischen war, ist wieder eine andere Geschichte, aber die sind nicht schon vorher da gewesen, wie die Hoppe vorher da war oder auch Wessely in Österreich vorher schon. Aber eben dieses bewusst in so ein System gehen. Und ich habe mir halt die Frage auch gestellt, auch mit dem, was heute oder in den letzten Jahren auch gerade sozusagen, wenn es immer heißt, wie kann man Politik und Kunst trennen, und bin dann auch, als ich einen kleinen Lehrauftrag an der Uni in Wien hatte, mit den Studierenden haben wir uns dann verstärkt auch mit Leander beschäftigt, und dann ist es auch sozusagen in dem ganz klar, ich habe, ja, sie war nicht die Einzige, die bewusst nach Deutschland gegangen ist, und habe mir dann eben angeschaut, wann ist wer noch aus dem Ausland hingekommen, denn auch die Lilian Harvey war ja jetzt sozusagen nicht nur deutsch, ja, oder auch die Olga Tschechowa, die waren aber auch schon viel früher da. Mir ging es eben sozusagen diese 33 nach 33 bewusst in das System gehen. Mhm. Und da kam ich auf die vier.
Wir werden uns die Biografien auch noch etwas genauer anschauen, aber Sie sprechen ja gerade eben von dieser ausländischen Herkunft. Und das ist ja auch ein im Prinzip irrer Widerspruch in einem Land, das so nationalistisch war, das also das Deutsche, das quasi Arische, wie Sie es ja nannten, immer hochgehoben hat. Dann plötzlich nimmt man aber sich Frauen aus dem Ausland, darunter Zara Leander, die ja eher so eine dunkle, ja auch geheimnisvolle Aura hatte. Also wie kann man diesen Widerspruch auch erklären?
Ja, das ist so ein Vortäuschen des Internationalismus, den sie eben nicht mehr hatten in Nazi-Deutschland. Also Goebbels war ja darauf versessen, sozusagen international auch in Konkurrenz zu stehen mit Hollywood. Bis zu Kriegsbeginn wurden die Filme und dann halt in den Besetzten oder in den nach Japan auch weiter Filme verkauft. Aber man wollte sozusagen sich international darstellen. Ja, und das war ganz wichtig. Und wer kann das besser als Frauen, die bewusst nach Deutschland kommen und diesen internationalen Flair auch mitbringen.
Und wir haben ja auch, das ist, glaube ich, ganz offensichtlich, natürlich durch die Vertreibung, auch durch die Ermordung von jüdischen, von oppositionellen Künstlern, Künstlerinnen, diese riesige Lücke. Das schreiben Sie ja auch immer wieder. Also Marlene Dietrich zum Beispiel taucht in Ihrem Buch immer wieder auf, weil sie war eben nicht da und man sucht einen Ersatz für so einen Star. Also ich glaube, das ist schon auch eine ganz bewusste Handlung gewesen, dass man Ersatz suchte für die Weggegangenen.
Absolut, ja, absolut. Also wäre die Dietrich zurückgekommen oder wäre sie geblieben in Deutschland, also wäre sie einfach zurückgekommen, hätte den ganzen Möglichkeiten, die ihr Goebbels versucht hat zu eröffnen, wäre sie dem gefolgt, hätte es nie die Zara Leander in Deutschland gegeben.
Sie schreiben immer wieder auch über das Nachwirken, das ist ein wichtiger Punkt in diesem Buch, das Nachwirken jener Erscheinungen in heutiger Popkultur, in Liedern, in Filmen, auch in Videos, in der Ästhetik, da gibt es ein berühmtes Beispiel für, das hören wir uns jetzt auch mal an, was auch bei Ihnen zitiert wird, nämlich Nina Hagen mit ihrer Variante. Von Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Evelyn Steinthaler hat das Buch geschrieben Schau nicht hin, Kunst als Stütze der Macht, die Geschichte der Dieben des NS-Kinos. Und eine dieser Dieben haben wir gerade gehört, Zara Leander. Da finde ich ja auch immer wieder so widersprüchlich. Wir haben schon etwas beschrieben. Diese Frau kommt nach Deutschland, macht hier ganz bewusst Karriere, ist der bestbezahlte Star, hat ja auch hier in der Nähe gelebt und war dann eben letztlich auch umjubelt und gefeiert, ist aber dann wiederum weggegangen. Also diese Entscheidung, das Land dann wieder zu verlassen, wurde ihr später auch positiv angerechnet, bis hin zu diesen Gerüchten, die ich auch kenne, dass sie angeblich auch für die Sowjetunion gespitzelt hätte. Ist da irgendwas dran?
Da ist nichts dran. Also ich habe dazu recherchiert, habe auch Interviews aus Schweden noch mit ihr gelesen, wo sie ja im Zuge mit anderen sogenannten, also mit ihrem Protégé, mit dem Karl Gerhard, der auch in die Sowjetunion gefahren war. Und man hat sie danach interviewt, wie sie denn dazu stünde und war sie ja weit davon entfernt, sich sozusagen an die Nazis anbiedern zu müssen und war irgendwie ganz klar antikommunistisch. Also fand das ganz schrecklich. Und dass die dann plötzlich eine Spionin gewesen sein sollte von Stalins Gnaden, das Gleiche ist mit der Marika Röck, da wurde das ja dann auch noch unterstellt und die hat sich da ja auch ganz stark dagegen verwehrt. Also ich denke mir, das hat unter Umständen auch ein bisschen was damit zu tun, dass man halt möchte, dass die sozusagen nicht ganz auf Linie waren, sondern dass ihre Nähe zum System oder zum Regime auch ausgenutzt haben, um einem Gegnerstaat, einem Alliierten, der auch so der Osten ist, ja, sozusagen, als die Sowjetunion war, zu dienen und deswegen sozusagen eigentlich das zu machen, also um sich so vielleicht ein bisschen schön zu reden.
Das ist ja auch ein Prinzip aller vier Dieben, über die Sie so packen und anschaulich schreiben, nämlich diese Verdrängung, immer wieder zu sagen, ich hatte damit nichts zu tun, ich habe nichts gemerkt, ich wusste gar nicht, was passiert im Land, ich war nur Künstlerin, bei Marika Röck ist das so ganz typisch und da fragt man sich auch diese große Nähe zu Goebbels, der ja eben der zuständige Mann war als Propagandaminister. Ohne den ist kein Film gedreht worden, kein Film abgenommen worden, kein Film ins Kino gekommen. Also diese Nähe war ja da. Und wie kann man in diesem Dunstkreis dann nichts mitbekommen? Was meinen Sie dazu?
Man hat es mitbekommen. Und ich denke mir, diese Splendid Isolation, die es da gegeben hat und die das Regime den Künstlerinnen auch angeboten hat, hat bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Aber wenn man dann auf so Kunstfahrten gegangen ist, das heißt die Truppenbetreuungen im Warschauer Ghetto oder auch in Konzentrationslagern für die SS dort, ja, wie soll das dann funktionieren? Wie soll das funktionieren? Das kann nur ein sich zurechtrücken im Nachhinein sein, dass man sozusagen dass man es aushält, dass man dabei war, dass man sagt, man hat es eh nicht gesehen, man wusste von nichts. Ja. Und das auszuhalten und nicht zu sagen, ja, ich habe es gesehen und es tut mir furchtbar leid, damit man sich nicht diesen Schritt überhaupt auf sich nehmen muss. Und ich glaube, es wäre sowohl den Künstlerinnen als auch ihrem Publikum wäre das zugute gekommen, wenn sie gesagt hätten, ich habe mich täuschen lassen, ich habe mich benutzen lassen. Denn dann hätte man sozusagen als Publikum auch anders reagieren können.
Wir haben immer wieder natürlich in so einem Regime widersprüchliche Erscheinungen. Sind die Frauenbilder schlechthin, die wir sehen? Also Christina Söderbaum beteiligt am schlimmsten Nazi-Hetzfilm, nämlich Jud Süß, die Reichswasserleiche. Wir haben aber auch andere Frauen, aber immer ist es so eine Mischung aus Angepasstheit, so habe ich es verstanden in dem Buch, und auf der anderen Seite aber auch einer versteckten Erotik. Denn offen erotisch ging es ja im Nazi-Film auch nicht zu, aber man bot das schon irgendwie auch versteckt an?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich meine, die Barova, die war natürlich gebucht auf den Typen böse Frau, ja, die nicht sozusagen, also das konnte man ja deutschen Frauen oder sogenannten arisch aussehenden Frauen ja nicht zumuten, diese Rollen zu übernehmen, aber die war natürlich sozusagen das Bild, das Goebbels für sich privat gesucht hat. Aber auf jeden Fall, ja, natürlich waren ja die Frauen sozusagen, also diese Schauspielerinnen, vor allem für das weibliche Publikum da, aber die haben natürlich auch in den Tornistern der Wehrmachtssoldaten ihren Platz gefunden. Gerade die Marika Röck, ja, die ja auch immer wieder davon erzählt hat, wie viel Fanpost sie von der Front bekommen hat. Ja. Also das spielt auch mit, sie taucht ja auch in diesem Wunschkonzertfilm auf, in einer Cameo-Darstellung sozusagen. Also es hat schon mit dem auch zu tun, mit einem versteckten, nicht ganz sich wirklich der Erotik hingebenden quasi Möglichkeiten und möglichst ungefährlich natürlich auch. Also so wie die Söderbaum einfach auch immer war in Filmen.
Und das bringt mich immer noch zu der Frage nach der Ästhetik, über die Sie ja auch schreiben. Wenn man heute die Filme sieht, aus dem Kontext herausgelöst, das darf man nicht vergessen, nicht, dass wir zum Teil das gar nicht mehr mitdenken, dann sieht man eben tanzende Revue-Girls auf Treppen im Gleichschritt allerdings. Und ich finde diese Parallele, die Sie herstellen, auf der einen Seite zu sagen, das ist der Mensch als Ornament, aber es ist eben auch der marschierende Mensch. Sehr, sehr spannend. Also bei der Unterhaltungsware, man sollte immer misstrauisch bleiben?
Also Misstrauen ist immer gut, auch in der Demokratie natürlich. Und wenn jetzt Kunst aus einem totalitären Staat geliefert wird, wie jetzt diese Filme aus dem NS-Regime sozusagen noch immer verfügbar sind, dann sollte man sich noch einmal mehr überlegen, warum wird jetzt das genau so dargestellt und was will uns jetzt sozusagen der Regisseur, was will uns das System mit der Gleichschritt mit dem Ornament auf der Showbühne noch einmal sagen. Also auf jeden Fall sollte man dabei bleiben, kritisch und ein bisschen misstrauisch zu bleiben.
Und genau das sind ja auch die großen Fragen, die dieses Buch aufwirft. Sehr essayistisch, also auch mit einem persönlichen Blick auf diese Vorgänge, eine genaue Analyse. Der Filme liefern Sie ja auch und eben der Biografien dieser Frauen. Und immer ist es eben die Frage nach der Verantwortung von Kunst und damit nach der individuellen Verantwortung in solchen Regimen. Schau nicht hin, Kunst als Stütze der Macht, die Geschichte der Diven des NS-Kinos, erschienen bei Krämeyer und Schiriau. Kostet 25 Euro dieses Buch von Evelyn Steinthaler, bei der ich mich sehr herzlich bedanke für dieses Gespräch. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen sehr herzlich. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wir haben ja hier erinnert an Thomas Heise, an einen der wichtigsten Dokumentarfilmregisseure der deutschen Filmgeschichte, der Gegenwart, Autor, Regisseur, sehr vielseitiger Mann, großer Regisseur, und sein Tod hat uns alle erschüttert, weil er so plötzlich, so unerwartet und viel zu früh kam. Am 29. Mai ist er verstorben. Morgen wird die Volksbühne an ihn erinnern. Er war ja auch ein wichtiger Theatermacher. Und zwar um 11 Uhr gibt es dort eine Matinee. Ade für Thomas Heise, Filme und Freunde. Und dabei sein werden unter anderem Jürgen Kuttner, Klaus Löse, Heike Misselwitz, Nino Sando und. Werden an diesen großen Regisseur erinnern, werden beschreiben, was er für ein unbestechlicher Mensch und Künstler war, der von Anfang an seinen Weg gegangen ist, hier auch an der Filmhochschule in Babelsberg zum Beispiel, der Filme gemacht hat über junge Neonazis in ihrem Alltag in Halle-Neustadt, schon in den 90er Jahren versucht hat zu verstehen, was eigentlich in den Köpfen vorgeht. Sein letzter großer Film Heimat ist ein Raum aus Zeit 2019. Da geht er den Spuren der eigenen Familiengeschichte nach. Ein Jahrhundert Werk ist das, und diese Ehrung morgen wird sicherlich sehr bewegend durch die Freunde und Freundinnen, die über ihn sprechen werden. Es wird auch Musik geben, eine Erinnerung an Thomas Heise, Ade für Thomas Heise, morgen um 11 Uhr in der Volksbühne. Und wir gleich wollen nachträglich gratulieren, auch einem großen Dokumentarfilmregisseur, nämlich Volker Köpp, der vor kurzem 80 Jahre alt geworden ist. Gleich im Gespräch Grit Lemke, die das Buch über ihn herausgegeben hat, überhaupt, also das Grundlagenwerk. Wenn man wissen will, wer Volker Köpp überhaupt ist, dann sollte man dieses Buch lesen, und man sollte in die ARD-Mediathek gehen, denn dort gibt es unter anderem vom RBB veranstaltet gerade eine große Retrospektive mit seinen wichtigen Filmen. Gleich also gratulieren wir nachträglich Volker Köpp und schauen auf sein Werk. Radio 1 Vormittags, das Filmmagazin. Er ist einer der ganz großen Dokumentarfilmregisseure der deutschen Filmgeschichte. Drunter machen wir es jetzt nicht. In etwa 50 Jahren sind 60 Filme entstanden, darunter Meilensteine wie Herr Zwilling und Frau Zuckermann. Beschreibungen von Landschaften, immer Eroberungen auch ganz persönlicher Landschaften. Immer geht es um die Menschen in diesen Landschaften. Und ich denke, wie kein anderer kann eine Geschichte sichtbar machen in der Gegenwart. Also wir sind hier zwei, die große Fans sind seines Werkes. Dazu bekennen wir uns. Gratulieren nachträglich zum 80. Geburtstag, der gerade war. Und ich freue mich jetzt wirklich sehr, mit einer exzellenten Kennerin seines Werkes reden zu können, nämlich einer Frau, die selber interessante Dokumentarfilme gemacht hat, Gundermann zum Beispiel oder jetzt ganz aktuell. Bei uns heißt sie Hanka. Wir haben uns hier auch an der Spree getroffen, damit du so ein bisschen Spreewald-Feeling jetzt auch hast und können reden über das Grundlagenwerk, das du ja geschaffen hast, nämlich Unter hohen Himmeln, das Universum, Volker Köpp, Gespräche und Reflexion ist nach wie vor das wichtigste Buch über ihn. Aber erstmal schön, dass du Zeit hast, mit mir über Volker Köpp zu plaudern. Grit Lemke, hallo Grit.
Hallo Knut, für Volker haben wir immer Zeit.
Ja, so ist es. Und das ist ein gutes Stichwort, Zeit, denn in seinem Werk geht es auch immer um Zeit, auch um ein anderes Zeitgefühl. Und wenn wir auch viel journalistisch arbeiten, dann wissen wir, immer ist Zeitdruck, immer geht es um Tempo, immer geht es um Einhalten von bestimmten Formaten. Das gibt es bei ihm alles nicht. Und ich denke auch schon, das ist ein ganz wichtiges Zeichen für ihn. Das ist eigentlich eine antijournalistische Haltung, die er da immer wieder zeigt.
Also es ist natürlich überhaupt nicht journalistisch, weil ja der Journalismus an irgendwas rangeht. Da werden dann zum Beispiel Menschen befragt, weil sie irgendeine These, also sie sollen irgendwas wiedergeben, was zu einem Thema beiträgt, und so geht Volker gar nicht ran. Also das ist ein Mensch vor der Kamera und das ist erstmal der Mensch, der in seinem als Mensch und als Person gesehen wird. Und das ist also so ein ganz besonderer Umgang. Und dann ist es natürlich auch ein anderer Umgang mit Zeit. Also die Kamera lässt sich immer Zeit für die Menschen. Es gibt ja das sehr berühmte, dass die Kamera anbleibt und Volker nichts mehr fragt und die Menschen dann sozusagen mit dem Kamerablick allein konfrontiert sind und wo dann immer noch was entsteht. Oder auch das Schweigen. Es gibt Schweigen in den Filmen. Also in den Filmen ist das Nicht-Gesagte genauso wichtig wie das Gesagte. Das unterscheidet sie auch extrem vom Journalismus, wo es ja um das Gesagte geht. Und Zeit ist natürlich auch immer eine historische Zeit. Also das ist wirklich so bemerkenswert, dass also zum Beispiel, wenn er hat ja viele Filme in Wittstock gemacht, ne, über diese Frauen dort im Textilkombinat. Und dann fängt er aber in der Einleitung an und führt das zurück bis zum 30-jährigen Krieg. Und dann ist irgendwie sowas wie DDR und Ideologie, das ist dann immer nur eine von ganz vielen Schichten. Aber es ist immer klar, wir sind durch so viele Dinge geprägt. Und er kommt immer mit den Menschen irgendwie drauf zu sprechen, wo sie herkommen. Und es werden auch diese riesigen Flucht- und Migrationsbewegungen immer sichtbar in dem Raum. Also sozusagen der geografische Raum, der ist immer auch zugleich so ein historischer Raum. Immer.
Weil du gerade vom geografischen Raum sprichst, das ist natürlich für ihn nach der Wende noch leichter gewesen, dann in seine Herzenslandschaften zu gehen. Also eben in den Osten, Sarmazien, diese große endlose Kulturlandschaft, eben mit Filmen wie Holunderblut, Herr Zwilling und Frau Zuckermann und viele andere könnte man nennen. Wie geht das bei ihm auch zusammen? Also es sind ja nie reine Landschaftsfilme, es sind auch nie reine Porträtfilme. Also ich finde diese Symbiose so schön.
Naja, der Mensch und die Landschaft gehören bei ihm tatsächlich symbiotisch zusammen, genau. Also er hat mal gesagt, man muss als Regisseur sich eigentlich für eine Landschaft entscheiden und die beackert man dann sein Leben lang. Und das ist eben so eine ständige Wiederkehr an Orte. Also ich glaube, darum geht es auch. Und der Ort hat sich verändert und die Menschen haben sich verändert und es ist eben die Zeit durchgegangen und hat eben was mit den Menschen gemacht. Und da ist vielleicht noch der hohe Himmel. Also es geht ja bei ihm, so heißt auch unser Buch, es geht ihm immer um die hohen Himmel. Das ist übrigens auch ein Zitat von Bobrowski, der ja sein Herzensdichter ist und wegen dem er ursprünglich mal nach Sarmazien ging. Da ist noch dieser hohe Himmel, aber was hat sich unter diesem hohen Himmel abgespielt und wie unschuldig ist diese Landschaft noch? Und dann gibt es eben Bilder von, also wenn man jetzt die Filme sich anguckt, dann ist da auch das, was wir jetzt erleben, was uns alle so fassungslos macht mit diesem Ukraine-Krieg, das ist irgendwie da alles schon drin. Das sind auch blutige Landschaften und es gibt zum Beispiel ein Bild von ihm, ich glaube, es ist der Film Gilge, wo am Ende er so Feuer filmt und die ganze Landschaft brennt. Und das ist natürlich eigentlich ein Bild dafür, was wir dort jetzt erleben. Und wenn man sich die Filme von Volker Köpp anguckt, egal aus welchem Jahr der Film ist, dann haben die eine erschreckende Aktualität, aber die wollen nie aktuell sein, weil da nämlich ganz viel Wahrheit drin ist.
In deinem Buch schilderst du auch so die Arbeitsweise von ihm, den Umgang, und da sagst du ja auch, es ist im Grunde genommen sprengt das so, dass normale Filme machen. Da hat man ein Team und da hat man die Protagonisten und dann ist der Film zu Ende, gibt es ein paar Filmgespräche und dann ist Schluss. Das ist bei ihm ja völlig anders. Du sagst ja schon, immer wieder Rückkehr, immer wieder Brücken, die nicht abgerissen werden, sondern die immer wieder weitergebaut werden.
Es ist eben wirklich so ein Universum und er ist irgendwie tatsächlich der Mittelpunkt des Universums, aber es sind ganz viele Menschen, Protagonistinnen und Protagonisten, von denen jetzt zum Beispiel auch bei seinem Geburtstag ganz viele anwesend waren. Da entstehen lebenslange Beziehungen und dann erfährt man natürlich auch was, wenn man, also mit den Damen in Wittstock feiert er jetzt goldene Hochzeit, hat er neulich gesagt, dann kennt man sich auch. Also man erfährt dann auch was anderes, als man erfährt, wenn man einmal dorthin kommt, die Kamera auspackt und dann ist man wieder weg. Das ist das eine und es ist eben auch eine andere Art, mit Menschen zu sprechen. Also auch seine Interviewart ist oder seine Interviewführung, die ist auch legendär. Ne? Also er sagt, es gibt die berühmte Szene in Haus und Hof, wo er mit Isolde, einer Meliorationsingenieurin, spricht. Und dann sagt er, du hast aber schöne Ringe. Und über die Ringe kommt sie auf ihre Großmutter zu sprechen, die irgendwie Gutsherrin war oder so. Und dann entblättert sich da mit so einer Wucht Geschichte. Und das hat er über die Bemerkung mit den Ringen vermocht. So ist es immer. Oder wenn er eben in Sarmatien ist, dann fragt er ganz oft, Kakjisen, wie ist das Leben? Oder jetzt in einem Film, wo es um Uwe Jonsson geht, dann trifft er jemanden auf der Straße und dann fragt er den Mann, und was haben Sie im Leben so gemacht? Also das baut immer so was ganz Großes auf, aber lässt den Menschen irgendwie Raum. Und die merken eben sofort, dass Volker Köpp an ihnen als Mensch interessiert ist. Dem Volker Köpp geht es nicht um die Aussage, die der Mensch jetzt tätigt.
Gehen und bleiben ist das, also der aktuelle Film, der auch in der Mediathek zu sehen ist, der ARD, also ein Film über Uwe Jonsson. Und du hast jetzt schon was Wichtiges angesprochen, sein Verhältnis zu den Menschen. Anke Westphal beschreibt das so schön in deinem Buch. Die hat ja ein tolles Essay geschrieben über ihn, über sein Leben, sein Werk. Und sie sagt, er führt niemanden vor. Er führt weder die Menschen vor, noch die Verhältnisse, in denen sie leben. Und das wäre noch ein wichtiger Punkt, Grit, denn die Filme erzählen ja immer auch von den Arbeitswelten. Etwas, was man in der DDR gar nicht so gern gesehen hat, wo man mal dachte, das ist sowieso nicht wahrhaftig. Das war es bei ihnen. Ob sie Frauen im Wittstock sind oder eben natürlich Märkische Trilogie, also diese Ziegeleifabrik. Das sind immer Schilderungen von ganz konkreten, auch oft harten und schwierigen Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen.
War natürlich in der DEFA, die hatten ja immer den Auftrag, irgendwie die herrschende Klasse zu zeigen. Und dann haben die das sozusagen einfach mal ernst genommen und haben eben wirklich gezeigt, wie, oder gibt ja auch Tag für Tag die Schweißerin Karin, die da steht und jeden Tag muss die, glaube ich, irgendwie 70 so Teile schweißen, die führt den ganzen Tag die gleichen Handgriffe aus und trotzdem haben diese Menschen immer so eine Würde, die haben eine Schönheit, die haben Selbstbewusstsein. Manchmal sind es auch Blicke, also die Filme erzählen so viel über die DDR, mehr als irgendwelche Dokus, die heute dann über die DDR gemacht werden. Man soll sich die Filme von Volker Köpp angucken. Also man sieht zum einen natürlich die Tristesse, die da auch drin ist, auch die schlechten Arbeitsbedingungen, die Härte, teilweise ja auch so was Apokalyptisches in Zedenik da in dieser Ziegelei. Und gleichzeitig sieht man Stolz und Würde und wie diese Menschen eben da versuchen, ihr Leben eben mit Stolz und Würde und nicht gebeugt und nicht gedrückt und auch nicht von der Ideologie niedergebeugt, sondern wie die mit erhobenem Kopf ihr Leben leben.
Unter hohen Himmeln das Universum, Volker Köpp, Gespräche und Reflexionen gibt es bei der DEFA-Stiftung. Die haben es herausgebracht, dieses Werk. Unbedingt lesenswert, auch als Einstieg in das Werk von Volker Köpp. Erstmal ganz lieben Dank für das Gespräch. Grit Lemke, danke dir.
Sehr gerne.
Das gibt jetzt in der ARD, übrigens mitveranstaltet von RBB, eine große Retrospektive in der ARD-Mediathek, wo Sie viele seiner ganz großen Filme sehen können, eben auch besagten Herrn Zwilling und Frau Zuckermann, Gehen und Bleiben, Holunderblüte und. Die großen Filme sind da. Auch die Bundeszentrale für politische Bildung hat auf ihrer Seite erfreulicherweise viele Filme von Volker Köpp, nicht zuletzt die Wittstock-Filme. Also es gibt gar keine Ausrede mehr. Man kann sich die Filme ansehen, sie sind da. Und wir beide gratulieren an der Stelle nochmal nachträglich ganz herzlich Volker Köpp zum 80.
Unbedingt.
Grit, ganz lieben Dank dir. Wir sind damit auch am Ende. Dies war 12 Uhr mittags. Unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann hier gleich natürlich mit der Arena. Gab ja 2 Tage keine Spiele. Heute geht es aber wieder los. Der Countdown zum EM-Achtelfinale. Heute Abend die DFB-Elf spielt ab 21 Uhr gegen Dänemark und alles Weitere dann gleich mit Andreas Ulrich. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Eins. Nur für Erwachsene.